Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Datengarten Nummer 106, der erste im Jahr 2020, mit dem schönen Titel der IOCCC. Also ich finde es sehr schön, dass es CCC drin hat, da fängt das Jahr richtig gut an. Und wir fangen auch richtig gut an mit schlechtem Code, gutem Code. Es ist so ein bisschen in der Auge des Auge des Betrachters sozusagen. Und es geht um einen klassischen Wettbewerb und gar nicht so viel mehr möchte ich verraten. Nur eine Bitte, wer Fragen hat, bitte damit bis zum Ende des Talks warten und dann Handzeichen geben. Ich komme dann mit dem Mikro rum. Das ist nämlich für unsere Leute, die am Stream oder später das Recording gucken. Auch Grüße an euch. Damit das nämlich für die nicht ein Jeopardy-Spiel wird, wo sie nur die Antwort hören und nicht die Frage. Deswegen immer die Frage bitte ins Mikro. Und damit möchte ich auch gar nicht weiter viel erzählen, sondern nur um einen herzlichen, großen, warmen Applaus für Volker bitten.
Ja, vielen Dank. Ich habe am IOCCC teilgenommen, dort auch ein bisschen was abgeräumt und bin hier, um mal darüber zu berichten, wobei im Fokus jetzt erstmal der Wettbewerb stehen soll. Das ist dann meine Einleitung. Danach gibt es eine Einsicht in einen Beitrag, den ich dort geleistet habe. Da versuche ich mal so ein bisschen näher zu bringen, wie man so ein obfuses Code-Stück verstehen kann. So. Ich könnte auch Fremdencode sezieren, aber das schickt sich nicht. Da werde ich später noch zu kommen. Und dann gibt es eben die Aussicht auf das, was ansteht. Und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen von diesem Wettbewerb begeistern. Erstmal, was ist denn überhaupt der IOCCC? Das ist ein Wettbewerb, den es schon sehr, sehr lange gibt. Seit 1984, ein schönes Jahr. Und da lief die erste Runde also meines Wissens nach gibt es nicht viele Wettbewerbe, die älter sind. Zumindest nicht welche, die sozusagen im Netz stattfinden. Damals begann das offenbar noch im Usenet, in NetLang-C. Einige von euch kennen das vielleicht noch. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel heutzutage da noch los ist, weil die Zeiten, in denen ich im Usenet war, die sind auch schon ein Weilchen vorbei. Aber angeblich gibt es das Usenet noch. Damals bestand die Jury aus den Leuten, die es quasi gegründet haben, Landon Kurt Noll und Larry Bessel. Heute sieht die Jury ein bisschen anders aus, Landon Kurt Noll, Leonid und Simon. Und all diese... wenn ihr auf der Webseite guckt, werdet ihr feststellen, dass Landon Kurt Noll immer hinten steht. Das liegt aber nur daran, dass die Webseite geschrieben ist und höflich ist. In Wirklichkeit ist der Kopf der Truppe. Also das wird ziemlich deutlich dann auch, wenn man mal die Chance hat, hinter die Kulissen zu gucken. Das ist eine Chance, die jeder hat, der da mal ein bisschen was abgeräumt hat. Erzähle ich später noch was dazu. Und 2019 war halt die 26. Runde. Und wer jetzt mitrechnet, wird feststellen, na, das war jetzt wohl nicht jedes Jahr eine Runde. Das stimmt auch. Wie jeder jährlich stattfindet Wettbewerb, hat auch dieser Wettbewerb so seine Höhen und Tiefen gehabt. Als ich sag mal, alt genug war, mich fit genug gefühlt habe, da mal teilzunehmen und was einreichen wollte, war ich gerade in so einer Down-Phase, wo irgendwie mehrere Jahre hintereinander nichts stattgefunden hat. Aber zum Glück hat sich der Wettbewerb daraus wieder erholt und dann habe ich es noch ein paar Mal probiert und irgendwann hat es halt geklappt. So, was ist das Ziel des Wettbewerbs? Seinen eigenen Angaben zufolge geht es darum, die Unverständlichkeit, also Obfuscated und Obscurity von C-Programmen wirklich auf die Spitze zu treiben. Aber trotzdem unter Beachtung gewisser Regeln. Wird gleich, glaube ich, klar werden, warum man Regeln braucht. Es ist ein Anliegen des Wettbewerbs zu zeigen, wie wichtig es ist, einen guten Programmierstil zu pflegen. Also auf ironische Art und Weise wird das natürlich demonstriert. Und außerdem haben sie das Ziel, die C-Compiler ein bisschen zu stressen. Das ist tatsächlich so, dass die Dinger manchmal so ein paar Corner-Cases von den Compilern triggern. Oder dass Teilnehmer das während der Entwicklung tun. Außerdem ist es so, dass selbst wenn die Compiler korrekt arbeiten, die Sprache an sich sehr viele komische Ecken hat. Auch die lassen sich an einigen Stellen sehr schön demonstrieren. Und außerdem möchte der Wettbewerb ein sicheres Forum für schlechten C-Code halt sein. Das heißt, die Leute, die sich da unbedingt austoben wollen, dass die es halt möglichst nicht auf der Arbeit tun. So, nun könnte man denken, ja, also ist es einfach sowas wie eine Müllhalde für C-Code, sowas wie GitHub, wenn man es auf C beschränken würde oder so, ist es aber nicht. Denn was bedeutet das denn, wenn man versucht, seinen Programmcode wirklich für andere möglichst unlesbar zu machen? Zunächst einmal gibt es da so verschiedene Techniken, die man anwendet, um Code unlesbar zu machen. Ein paar davon werde ich zeigen, aber ich muss euch da auch gleich enttäuschen, ich bin auf der Ebene nicht der große Künstler. So. Aber es gibt was, was mir zugute gekommen ist, nämlich es gibt Modeerscheinungen. Es gibt so Verschleierungssachen, die waren damals super aufwendig und keiner hat dann mehr durch den Code durchgeblickt und die will heute keiner mehr sehen. Ein Beispiel dafür sind irgendwelche Define-Orgien, weil die Jury jagt ihr C-Programm dann einfach durch den CPP, durch den Präprozessor durch und dann ist ein Großteil der Obfuscation sowieso weg. Was für mich heißt, ich muss nicht so viel Obfuscation durch Präprozessor-Krempel machen, so kann mich auf andere Sachen konzentrieren. Außerdem ist es echt blöd, wenn ihr nur ein Hello World-Programm da einreicht. Also nicht, dass es keine gäbe, davon gibt es ein paar. Aber der Wettbewerb ist ziemlich alt und wer dort ein Hello World einreicht, der konkurriert mit richtig, richtig schlimmen Hello World-Programmen. Also das Thema ist schon so ausgelutscht, ein Programm so komplex zu machen, dass es am Ende doch nur ein Hello World ausgibt. Das ist nicht so, dass die Jury das nicht zu schätzen weiß, wenn jemand sowas produziert. Aber da haben schon Leute echt was abgeliefert. Damit muss man erstmal konkurrieren. Also das, also ans Hello World habe ich persönlich mich nicht rangetraut. So, außerdem gibt es intelligente Größenbeschränkung. Mehr dazu später. Dadurch ist es nicht möglich, einfach eine Nadel-Heuhaufen-Taktik zu machen. Das ist übrigens eine Art von Obfuscation, die kennt ihr sicherlich aus vielen Real World Projekten. Die funktioniert hier allerdings nicht. Dann erwartet die Jury, dass der Code läuft. Wenn der einfach segfaultet, dann sagen die nicht, ach, der Quelltext sieht aber schön aus, sondern was soll sie sonst bewerten? Was er hätte tun sollen? So, ich meine, das Ziel ist es ja, den Code so schlimm zu gestalten, dass man ihn wirklich starten muss, um zu sehen, was passiert, um überhaupt eine Ahnung davon zu kriegen, was er macht. Und manchmal ist es noch nicht mal dann klar. Wenn der dann noch nicht mal läuft, ist halt blöd. Also gewisse Qualitätsstandards schon und er soll portabel sein. Das hat sogar gute Gründe, aber ich nenne jetzt erstmal was man heutzutage, ich sag mal, erwartet. Das ist keine feste Regel, das ist mehr, was man erwartet. Man erwartet, dass der wenigstens im GCC und im Clang läuft. Also wenn er sich von den beiden Compilern nicht kompilieren lässt, dann ist man in Erklärungsnot. So. Wenn er natürlich auch noch auf 100 anderen Varianten von irgendwelchen C-Compilern läuft, umso besser, aber das ist so das absolute Minimum. Dann möchten Sie schon noch 32-Bit-Kompatibilität haben. Und das ist heute, glaube ich, nicht mehr so. Ich glaube, man kann sich darauf verlassen, dass Sie schon die neuesten Versionen der Compiler benutzen. So. Aber es hat immer noch einen gewissen Coolness-Faktor, wenn man jetzt nicht unbedingt den allerneuesten C oder C++-Standard hat. C++ ist es nicht. Das ist jetzt mein persönlicher Anspruch, den ich daraus abgeleitet habe. So, also in der Entwicklung, wenn irgendwann eine Warning kommt, wird daraus gefälligst ein Error. So, weil dann muss es erstmal gefixt werden, bis ich da weiterarbeiten möchte. Das will ich nicht irgendwie übersehen können. W-all, aber wie wir es alle wissen, in Kombination mit den Flags von irgendwelchen Programmen, ja, wenn man mal sagt, alle Warnungen aktivieren, dann stellen sie fest, nee, es gibt vielleicht Warnungen, die jemand, der W-all sagt, doch nicht meint. Und dann muss es wieder eine Option geben, die sagen, nee, ich meine das wirklich so. Also W-extra, auch nochmal nette Option für die Compiler. Sind wir bei GCC, glaube ich, schon ziemlich gut abgedeckt, aber Clang hat aus irgendwelchen Gründen gesagt, nee, W-all und W-extra, da kann es immer noch Ausnahmen geben, da definieren wir Ausnahmen. Und wenn man dem Clang sagt, nee, ich meine das wirklich so, ich meine alles, da muss ich sagen, minus W-everything. So, und dann gibt es noch dieses klassische Pedantic, wobei ich glaube, das hat keine große Auswirkung mehr, aber ich habe es zur Sicherheit mit reingeschmissen. Das ist der einzige Wermutstropfen, den ich hatte. Ich musste auf C99 Standard gehen, also kein klassisches ANSI C mit 1089 Standard. Das war doch eine zu große Einschränkung, leider. So. Aber das war jetzt mein persönlicher Anspruch. Die Jury ist da, glaube ich, nicht ganz so streng, was das angeht. Aber sie empfehlen schon, dass der Code ohne Warnung durchläuft, einfach um Bugs vorzubeugen. So, dann muss man sagen, sind diese Programme, die dort entstehen, doch, die bilden schon eine eigene Subkultur. Falls, also ich kann euch nur empfehlen, die mal anzuschauen. Das ist nicht nur C-Code. Da sind noch Beschreibungen dazu. So ein bisschen, wie soll ich sagen, ich glaube, die beste Bezeichnung dafür ist Spoiler. Also es gibt Beschreibungen, was das Programm tut. Das sind so eine Spoiler, die sollte man nicht lesen, wenn man erst noch rauskriegen möchte, was das ist oder selbst damit rumspielen möchte. Aber in diesen ganzen Texten, diese Spoiler bestehen im Wesentlichen so aus zwei Teilen. Ein bisschen was kommt von den Teilnehmern, der ein bisschen was erklärt, was hat er sich dabei gedacht, aber auch von der Jury, was ist ihnen aufgefallen. Und da sind auch manchmal so interessante Hinweise, Querverweise, Verweise auf andere ältere Beiträge, sodass man wirklich sagen kann, das ist so eine eigene Kultur mit einem, ich sag mal, einem eigenen Gedächtnis und einem eigenen Humor. Und das macht sehr viel Spaß, sich da ein bisschen reinzulesen, selbst wenn man sozusagen erst später da drauf stößt. Und ich persönlich habe es auch aufgegeben, jeden Insider-Joke oder so verstehen zu wollen. Manche Sachen sind einfach, weiß ich nicht, da muss man niemand von der Jury sein oder so, um die zu verstehen, keine Ahnung. Oder wirklich schon seit Ewigkeiten dabei sein, wofür ich halt ein bisschen zu jung bin. So, so viele Insider-Scherze habe ich schon gesagt, vielleicht stolpern wir auf ein paar davon. Was sind die Regeln? Es gibt 26 Regeln, das mag jetzt ein bisschen abschreckend klingen, aber die meisten davon sind selbstironische quasi Nicht-Regeln. Ich versuche mal ein paar zu zeigen. Ich muss mal kurz den richtigen Tab finden. So, das sind die Regeln. Viel zu klein, ja. So, genau. Danke für den Hinweis. Ist das groß genug? Ja, ich sehe nicken. Zum Beispiel, was haben wir hier? Regel 6 zum Beispiel. Ich bin keine Regel, ich bin ein freier Mensch. So, das Ganze nochmal in C hingeschrieben, damit auch wirklich klar ist, was gemeint ist. So, dann gibt es so ein bisschen so Formalitäten. Was haben wir noch? Ein paar Sachen sind halt Regel 22 zum Beispiel, ist die ist nicht ganz so lustig. Die letzten vier Regeln zum Beispiel sind kompletter Quatsch hier. Eine Regel Reserve for Future Use zum Beispiel. Regel 24 verweist auf Regel 23. Regel 25 sagt, es gibt mindestens 26 Regeln. Und Regel 26 sagt, dass Regel 26 eine Regel ist, falls das jemand in Zweifel ziehen möchte. So, solche Sachen sind drin. Ach so, zu jedem Programm wird natürlich auch ein Makefile mitgeliefert, dass man es bauen kann. Kann ich euch auch nur empfehlen, guckt da mal rein. Das ist natürlich auch, das stammt von der Jury, aber letzten Endes ist es auch ein obfuscated Makefile. Also kein. Es ist lesbarer als die C-Programme, aber da sind auch, wie soll ich sagen, da sind Easter Eggs drin, die man eigentlich nur findet, wenn man sich auch mal das Makefile anguckt. So, gut, gehen wir mal zurück. Oh, sorry. So, dann gibt es so Formalitäten, auf die will ich jetzt gar nicht weiter eingehen. Die sind eigentlich selbstverständlich, so, was weiß ich, dass das Programm laufen soll, dass es komplett sein soll und so weiter. Dass es euch gehören soll, dass es danach unter Public Domain oder Lizenz XY stehen muss und so weiter und so fort. So dieser ganze Kram, um den es mir jetzt aber nicht geht, kann ich ja selbst nachlesen, ist jetzt auch nichts, also sind eigentlich Common Sense Sachen drin. Aber einige Regeln sind wichtig und interessant. Und die habe ich jetzt mal kurz rausgesaugt, damit wir sie nicht in diesem großen Textwüste zwischen den ganzen Scherzbemerkungen rausfischen müssen. Eine ist, die Programmgröße soll maximal 4 Kilobyte sein. Kibibyte meine ich natürlich. Und das ist aber nicht die wirkliche Programmgrenze. Das ist einfach nur so, falls ihr Sizing-Tool versagt, sagen wir mal. Denn tatsächlich haben sie noch ein IOCCC-Size-Tool, das nochmal die tatsächliche Größe des Programms bestimmt. Die Idee dahinter ist, so ein bisschen mehr ein ausgeglichenes Spielfeld zu schaffen. Das heißt, sie wollen einen nicht dafür bestrafen, wenn man längere Schlüsselwörter benutzt. Das heißt, die 10 Schlüsselwörter werden erstmal alle auf 1 zusammengedampft. Die zählen also nur als ein Zeichen. Spaces werden auch überwiegend rausradiert, sodass man ein bisschen Freiheit hat, sein Programm zu gestalten. Das führt auch zu interessanten Programmformen. Das Layout von dem Quellcode ist Teil dessen, was das ausmacht. Auch da muss ich euch allerdings leider enttäuschen. Ich bin da nicht so, habe da nicht so die Ader dafür. Meine Programme haben eher schlichtes Layout. Aber andere haben sich da richtig, richtig ausgelassen, was das angeht. Dann, interessante Regel, es darf keine vorhandene Datei modifiziert werden. Insbesondere dürft ihr nicht euer eigenes Makefile überschreiben oder irgendwelche anderen Blödsinn machen. Aber ihr dürft selbst Dateien anlegen und in die dürft dann reinschreiben, was ihr wollt. Ist wahrscheinlich, dass sie ihre Bildumgebung nicht ständig aufsäubern müssen oder so. Dann gibt es eine harte Deadline. Die ist deshalb hart, weil es einfach ein Tool ist, ein Stück Software. Und wenn die Zeit vorbei ist, dann ist halt vorbei. Kennen wir, glaube ich, alle aus einem Informatikstudium oder so. Naja. Muss man aber eben beachten. Ich persönlich habe es so gemacht, ich habe so im Dezember, Januar irgendwie hauptsächlich dran gesessen. So, Einreichung war März. Dann hatte ich keinen Stress. Einreichung pro Runde. Jeder Teilnehmer darf maximal 8,000000 Einträge einreichen. Das sieht man wieder, das steht wirklich so in den Regeln drin. Ich habe das mal so rausgeschrieben, fand ich ganz nett. Das heißt, man kann auch mehrere Einträge machen und dann hoffen, dass einer davon gewinnt. Der Build soll halt zuverlässig und automatisch sein, also ohne, dass ein Mensch eingreifen muss. Ich denke mal sicher, was sollen das Compiler starten, aber offenbar haben es Teilnehmer hingekriegt, diese Regel zu verletzen, wie auch immer das ist. Dann die Datei, der Code soll wirklich nur soll keine 8-Bit-Zeichen enthalten, also nur den 7-Bit-ASCII-Zeichensatz benutzen. Keine Umlaute, keine Paragraphzeichen, sonst was für ein Kram. Und auch kein Carriage Return. Das mögen die nicht. Genauer gesagt mögen es auch die Compiler nicht. Jedenfalls nicht, wenn man so unter Unix-System startet. Und Zusatzdateien sind erlaubt. Manche Einträge brauchen das wirklich. Zum Beispiel gibt es in diesem Jahr einen ganz interessanten Beitrag. Ich will da nicht zu viel spoilern, aber ich sage mal Machine Learning. Der braucht ein bisschen Input, um das zu demonstrieren, was er kann. Aber der ganze Zusatzkrempel darf maximal 1 Megabyte sein und was ihr nicht machen dürft, das soll tatsächlich solche Submissions gegeben haben, dass da Leute ein kleines Programmcode gemacht haben, dann als extra Dateien ein riesen C-Programm hingepackt haben und es einfach mit inkludiert haben. So, ist auch disqualifiziert worden. Ist auch relativ klar, warum. So, also Zusatzcode gern, Zusatzdateien. Achso, es gibt da natürlich einen schwammigen Übergang. Manche Leute programmieren Compiler oder Interpreter, da wird es dann schon eher akzeptiert, wenn ein Zusatzdatei noch Code ist. Dann ist das aber nicht wirklich C-Code, sondern dann ist das, ja, zählt das mehr als Zusatzcode. Und da muss das eigentlich interessant dann auch auf der C-Seite passieren und nicht so sehr auf der anderen Seite. Gut, ja, die Regeln entwickeln sich halt weiter. Von Jahr zu Jahr werden sie ein bisschen verändert. Die Jury sagt ausdrücklich, die Regeln dürft ihr gerne versuchen zu umgehen. Wenn ihr da kreative Umgehungsmöglichkeiten findet, dann bestrafen wir das nicht. Aber beim nächsten Mal wird die Lücke gefälligst geschlossen. So, und da gibt es tatsächlich interessante Fälle. Da möchte ich zurückkommen, warum will die Jury eigentlich, warum sagt die, dass es ihr wichtig ist, dass der Code portabel ist? Weil das eine Jurymitglied ein Intel hat und das andere irgendwie auf dem Raspberry Pi programmiert? Eher nicht. So, was ist der Grund? Den möchte ich mal kurz demonstrieren. Weil das war so schön, dass... kommt später, sorry dafür. Kleiner Spoiler für nachher. Was ich aber jetzt zeigen möchte, ist ein anderer Beitrag. Suchen. Ach, ich finde den schon so. Also, es gibt ein großes Verzeichnis mit allen Beiträgen. Alle Beiträge, da nehmen wir mal einen von 84. Molenda. Die sind immer nach den Autoren benannt. Nicht wundern. So. Ich mach's mal ein bisschen größer. Das ist der Grund. VEX. Richtig. Das läuft auf einer VEX 11 oder auf einer PDP 11. Es ist tatsächlich im C-Standard erlaubt, dass eine Funktionsdefinition eine Integerliste enthält und diese Integers sind dann direkt der Maschinencode, der am Ende rauskommt. Das heißt, hier hat jemand quasi Maschinencode für die Wechsel da reingeschmissen in den Wettbewerb. Tja, kann man nicht meckern. So, gab keine Regel dagegen. Die Jury ist so nett, auf der Webseite findet man noch eine echte C-Version davon, für jemand, der das mal heute ausprobieren möchte. So, aber deshalb wird heute Portabilität verlangt. So. Dann gibt es noch viel Zusatzmaterial. Es ist erstaunlich, wie sehr man da, ich sag mal, in Anführungszeichen an die Hand genommen wird. Es gibt noch einen Haufen Richtlinien, so, da will ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Das ist so mehr, um so ganz dumme Patzer halt zu vermeiden. Dann hatte ich schon erwähnt, man sollte mal gucken bei früheren Beiträgen, wenn man sowas Ähnliches machen will oder wenn es einen zu was anderem inspiriert, findet man meistens gute Hinweise darüber, dazu, was die Jury eigentlich gerne sehen würde oder noch gerne sehen würde. Da sind manchmal so nette Hinweise drin. Und es gibt in jedem Jahr auch so eine Liste, was für Einträge es knapp nicht geschafft haben. Und da muss ich mal kurz was nachtragen. Eine wichtige Eigenart des Wettbewerbs ist, was kann man gewinnen? Es gibt kein Preisgeld oder Ähnliches. Es gibt nur Ruhm und Ehre. Und die besteht darin, dass man auf der Webseite erwähnt wird. Also, dass der Quelltext veröffentlicht wird. Dass man selbst als Autor dort genannt wird, wenn man will. Es gibt auch anonyme Beiträge. Das heißt, dass man auf der Webseite steht und dass man in den Archiven halt auftaucht. Und das bedeutet gleichzeitig, dass die Jury ja nicht sagen kann, die und die und die haben es leider knapp nicht geschafft. So, das würde dieser Idee halt zuwiderlaufen. Aber sie geben allgemeine Hinweise. So, diese Sorte von Programmen haben wir gesehen und davon haben wir mehrere gesehen. Und keine Ahnung, dieserjenige ist an dem und dem gescheitert. So, so ganz allgemeine Hinweise, dass diejenigen, die es betrifft, wissen, dass sie gemeint sind. Und gleichzeitig auch andere sehen, ah, okay, das wollte ich gerade machen, nee, ich überlege es mir nochmal anders. So, damit bin ich jetzt erstmal mit der Vorstellung des Wettbewerbes an sich vorbei und jetzt möchte ich mal kurz ein paar kleine Einblicke geben. So, dazu wechsle ich mal in einen Editor und nein, ich habe es mir anders überlegt, ich wechsle zuerst in einer Shell. Ich brauche nur leider eine Shell, wo ich die Schrift größer stellen kann. Ah, vielleicht ein bisschen zu groß. So. All. Habe ich noch das Cut-Befehl da? Ja, das ist okay. So, vielleicht ein bisschen kleiner nochmal machen. So, hier geht es jetzt gar nicht so sehr darum, die Programme im Einzelnen zu lesen, sondern ich habe jetzt einfach mal die ganzen Winner konkateniert, um mal so ein bisschen Überblick zu geben, wie die Dinger so aussehen. Also manchmal sind da echt interessante Teile dabei. Ich gehe da einfach mal so ein bisschen durch, um einen Einblick zu erhalten. Manchmal sind die auch eher einfach so in solchen Blöcken organisiert. Manche haben ein erstaunlich normales Layout. So, also wenn man jetzt mal davon absieht, dass die Variablennamen alle einstellig sind, ist das jetzt gar nicht so schlechter Programmstil. Manche, ich mache hier mal ein bisschen kleiner, ja, das muss man sehen. Es ist der S3, ja, für die, die es schon gesehen haben. So, nee, ich muss das wirklich kleiner machen. Das ist, ja, hier Commodore Basic Ready. Ich guck mal noch, ich skippe mal noch ein bisschen durch hier. So eine tolle Wellenform gibt es auch hier, Programmcode. Die hat zum Teil, glaube ich, sogar einen Sinn gehabt bei dem Programm. Das war, glaube ich, ein Programm, was ich umsortieren konnte. Das war ein ganz abgefahrenes Ding. Okay, aber da will ich jetzt nicht zu viel verraten. Dann Mandelbrot, ja. Hier ein paar Würfel. So. Ja, ich guck mal kurz, hier war noch. Ich springe mal noch ein bisschen durch, um diesen Eindruck noch ein bisschen zu erweitern. Hier. Das soll sozusagen das wettmachen, was ich an meinem eigenen Code halt nicht so gut zeigen können werde. Was es hier halt so für kreative Auslassungen gibt. So. Hier auch eine schöne Kugel. So. Okay, ich denke, dass. Das genügt dann. Ach so, das hier ist auch ein interessantes Layout, ja? Genau, das, Okay, lassen wir das mal. Also das ist jetzt nur, um so einen groben Einblick zu gewinnen, und jetzt gucken wir mal ein bisschen in die Details rein. Oh, ach so, hier noch eine Inspiration. Ja, eine Layout-Inspiration, die Wellen mal horizontal, mal vertikal zu spinnen. So, das soll jetzt aber auch sein. Haben wir genug gesponnen. Gehen wir mal zurück zu dem Programmcode. So, also das Programm wird... das ist meine Einreichung und es gibt nur einen Grund, warum ich darüber rede, nämlich den, dass es zu den Winnern gehört, weil, wie gesagt, es gehört zur Tradition, dass man über das, was nicht gewonnen hat, auch nicht redet. Und das ist jetzt ein eher langweiliges Layout. Ihr seht, ich benutze ein paar Defines, aber im Wesentlichen ist das einzig Auffällige, wenn man genau hinguckt, vielleicht das hier unten, die letzte Zeile. Die ist ein ziemlich, ziemlich langer String. Ein ziemlich kryptischer, langer String. So, den habe ich auch wirklich gebraucht. Aber ich zeige das Programm einfach mal. Ich nehme mal wieder das GNOME-Terminal. Und dann starten wir das einfach mal, dass ihr mal seht, was ich mir da gedacht habe bei diesem Programm. Und zwar... Zunächst mal, sorry dafür. So, also zunächst mal will ich gucken, ob ich die richtige Programmdatei erwischt habe. So, Checksumme sieht okay aus. Dann kompilieren wir das Programm und ich möchte nur demonstrieren, das ist ein absolut sauberes, portables C-Programm. Da gibt es eigentlich nichts dran auszusetzen. Clang kompiliert und GCC kompiliert auch, wenn man everything weglässt. So, C99 Standard ist okay. Ich kann es auch irgendwie mit einem neueren, das lasse ich mal, kompilieren. Ich kann es auch im 32-Bit-Modus kompilieren, ist alles getestet. Hm? Auch ohne Optimierung habe ich es getestet. Also ich kann es gerne mal ohne Optimierung kompilieren. So, gut. Okay, was macht das Programm? Das hier. Also, jetzt könnte man sagen, also dieses Programm, der Quelltext hat eine gewisse SHA-Prüfsumme. So, und das Programm gibt diese Prüfsumme aus. Es enthält sozusagen seine eigene Prüfsumme. So, und jetzt möchte ich halt nur dem Vorwurf entgegentreten, dass ich schummel. Das Programm funktioniert immer noch. Das macht auch keine Dateizugriffe. Das macht nichts. Es errechnet seine eigene SHA-512-Prüfsumme. So. Und das ist ein Trick, auf den bin ich schon vor einer ganzen Ewigkeit gestolpert. Es ist möglich, das zu tun, ohne das Kryptoverfahren zu brechen. Damals gab es die Idee, wie man sowas macht auf MD5, für MD5, und ich habe das mal aufgegriffen, aber hätte ich es für MD5 gemacht, hätte es keinen mehr vom Hocker gerissen, weil MD5 halt schon kaputt ist. Ich habe deshalb so ein möglichst starkes Verfahren genommen. SHA-3 war noch nicht ganz, ist noch nicht ganz abgehangen, also habe ich das Stärkste genommen, was ich kannte, und es war jetzt SHA-512. So, jetzt ist die Frage, wie kann das sein? Eine Möglichkeit wäre natürlich, ich schreibe ein Hello World-Programm. Und das hat eine Prüfsumme. Und dann ändere ich den Text Hello World irgendwie ab oder füge einen Kommentar hinzu, dann ändert sich die Prüfsumme. Und ich mache das Spiel so lange, bis sich durch Zufall diese Zahlenkolonne ergibt. So, das hatte ich nicht. Eine andere Möglichkeit wäre, SHA-512 zu brechen. Dann würde ich aber nicht hier stehen. Dann würde ich ganz woanders Vorträge halten. So. Also. Hat jemand eine Idee, wie sowas prinzipiell funktionieren kann? So. Hm? Ach so, ja, bitte.
Also ich weiß nicht, ob es in C geht, aber in C++ könnte man ja über eine const-Expression vielleicht die SHA-512-Summe beim Kompiliervorgang berichtstimmen und dann halt in die Binary reinschreiben.
Ah, ja, es ist eine sehr schöne Idee, aber solche Tricks sind hier nicht passiert. Das ist tatsächlich, prinzipiell würde das, was ich gemacht habe, in jeder Programmiersprache gehen. Man könnte sogar theoretisch, weil PostScript und PDF enthalten ja auch sowas wie Programmiersprachen, man könnte sogar ein PostScript-Dokument schreiben, das seine eigene Prüfsumme quasi ausgibt, als Dokumenteninhalt hat. So mit dieser Technik. Nein, die Idee, das ist ein Quine. Es ist ein Quine. Im Herzen des Programms befindet sich ein Quine, ein Programm, das seinen eigenen Quelltext ausgibt. Das ist das Herzstück davon. Das gibt es. Ich weiß nicht, wer von euch kennt Quines, weiß, was die sind. Okay, dann muss ich das vielleicht erstmal erklären. Aber wenn ein Programm seinen eigenen Quellcode ausgeben kann, dann kennt es den auch. Dann kannst du den in eine String-Variable packen, dann kannst du die Schärfe von der 12-Prüfsumme rüberrechnen und dann kommt man zu diesem Ergebnis. Das ist die Grundidee von dem Programm, die grundsätzliche Funktionsweise. So, dann muss ich doch mal einen kleinen Exkurs machen, für den bin ich sogar halbwegs vorbereitet. Ja, hier. Das ist eine Stack Overflow Antwort. So, die enthält eine Beschreibung, wie ein Quine prinzipiell funktioniert. Ich habe die deshalb genommen, nicht weil ich zu faul war, das selbst zu schreiben, sondern weil ich das selbst geschrieben habe. Und da ist es halt dokumentiert. Ich habe das nirgendwo anders jetzt auf dem Rechner als Textdatei. So, ich will jetzt nicht den Text vorlesen, aber die Grundidee ist folgende. Wenn man will, dass ein Programm sich selbst ausgibt, hat man halt irgendwann das Problem, dass man so eine Kaskade von Prints letzten Endes reinrennt, wenn man das versucht, naiv hinzuschreiben. So, und die Idee, wie es nachher am Ende funktioniert, da möchte ich mal kurz vorweggreifen, weil das jetzt nicht unbedingt das zentrale Thema ist, ist, dass man eben sagt, man hat im Prinzip den Quelltext, also hier, den Quelltext als String nochmal drin, hier. Also man definiert einen String und der String enthält im Wesentlichen den Quelltext. Das ist die Grundidee. Bis auf die Stelle, an der der String selbst steht, weil dann habe ich ja wieder so eine unendliche Kaskade, was ja nicht geht. Das heißt, dieser String hier ist im Prinzip das gleiche wie der Quelltext drumherum, nur dass die Stelle, an der sozusagen der Inhalt von dem String stehen müsste, da ist halt irgendein Platzhalter, in dem Fall hier ein Add-Zeichen. Tut nichts zur Sache, was für ein Zeichen das ist. Und was man dann macht, ist, man kennt ja diesen String, also schmeißt man den hier rein. Man setzt den da einfach rein, zu Programmlaufzeit. Muss den natürlich noch escapen, dass es halt mit der Programmiersprache so hinhaut. Aber das ist im Prinzip die Idee. Man quotet den String, also dass es halt ein String in der Programmiersprache ist, und dann ersetzt man den Platzhalter dadurch. So, das ist die grundsätzliche Idee, wie quasi alle Quines funktionieren. Also der Quelltext ist als String im Programm mit drin. Nur an der Stelle, wo der String selber steht, ist dann halt ein Platzhalter. Und das Problem, was ich hatte bei meinem Beitrag, ist, dass man das nicht sehen sollte. Huch, sorry. Da. Ich kann das nur so groß machen. Aber was ihr halt seht, ihr seht hier nur eine Stringkonstante. Das ist die hier. Und die ist auch eher kryptisch. Aber da könnte man ja sagen, na gut, da habe ich vielleicht das so ein bisschen verkryptet, den Programminhalt, aber es geht auch nicht. Der Rest des Programms ist zu groß, den kriege ich nicht so weit. Auch nicht mit Kompressionstechniken oder so. So, das heißt, hier musste ich was anderes machen. Das war der erste Schritt, wie ich das verschleiern musste. Ich musste verschleiern, dass das ein Quine ist. So, das war die erste Herausforderung. Und die zweite Herausforderung war, ich wollte außerdem verschleiern, dass ich Schar 512 mache. So, jetzt denkt man sich ja vielleicht, ja, wie will man denn sowas verschleiern, dass es 512 ist? Ist doch eh ein komplizierter Algorithmus. Wenn ich den so kurz hier hinschreibe, den erkennt doch sowieso keiner mehr. Stimmt aber nicht. Schar 512 hat, wie all diese Schar-Varianten, da muss ich mal kurz ein bisschen ausholen, hat wie alle, habe ich hier gerade jetzt? Wenn man eine Seite mal nicht aufmacht vorher. Okay, Schar 512 hat Konstanten, hat diverse sogenannte Rundenkonstanten. Das sind große Zahlen, 64-Bit-Zahlen im Falle von Schar 512. Da sind die nochmal besonders groß. Also Schar 512 gehört ja zur Schar 2-Serie. Und wenn man sich diese Algorithmen ansieht, Das hier ist zum Beispiel das SHA-256, das ist noch die Harmlos-Variante. Die hätte ich auch machen können, aber ich wollte sozusagen gleich auf die größere Variante gehen. Das ist SHA-512. Das sind ein Haufen 64-Bit-Konstanten, die jeder kennt. Wenn eine dieser Konstanten im Quelltext auftaucht oder irgendwie errechnet werden kann oder man auch nur sieht, dass so ein Stapel von Konstanten da drin auftauchen, dann wäre auch vorbei. So. Und die kann man auch nicht in einem String so leicht zusammenfassen. Das ist halt viel zu viel. Das seht ihr, dieser kleine String besteht auch nicht aus diesen Konstanten. Das ist also auch gar nicht der Fall. Die muss ich also auch noch irgendwie verschleiern und loswerden. Und da gibt es zwei Sorten von Konstanten. Es gibt Konstanten, die am Anfang benötigt werden. Und es gibt Konstanten, die quasi beim Durchlauf in jeder Runde verwendet werden. Und die musste ich irgendwie beide loswerden. Ich musste dafür sorgen, dass die nicht im Quelltext auftauchen. Und da kommt mir eine Eigenart des Standards zugute, dass diese Konstanten sind Pseudo-Zufallsnummern. Das heißt, das Standardkomitee musste sicherstellen, als sie SHA-512 definiert haben, dass das im Prinzip Zufallsdaten sind. Also die dürfen nicht irgendwie eine spezielle Struktur haben oder irgendwas errechnet werden, um die Sicherheit nicht zu gefährden von dem Verfahren. Nachher kann genau die Struktur nachher ausgenutzt werden, das Verfahren anzugreifen. Sondern, aber auf der anderen Seite wollten sie auch nicht einfach einen Zufallsgenerator laufen lassen, weil es ist ein großes Komitee. Wenn irgendeiner sagt, jetzt ist meine Zufallszahl, sagt der Nächste, nee, du hast die speziell gewählt, ich habe den richtigen Zufall. Dann müssen sie gemeinsam eine Lotterie organisieren oder sowas. Geht also nicht. Was haben sie also clevererweise gemacht? Sie haben sich auf etwas geeinigt, was jeder nachrechnen kann, aber was zufällig genug für diesen Zweck ist. Und zwar, sie haben die Primzahlen genommen und aus denen die dritte Wurzel gezogen. Also dritte Wurzel aus 5, dritte Wurzel aus 7 und so weiter. Und davon die ersten paar Nachkommastellen in binär genommen und die hingeschrieben. Und das hat mir zugute gespielt, weil dadurch musste ich die Konstanten nicht programmieren, nicht in den Code reinhauen, ich konnte sie ausrechnen. So. Hatte trotzdem ein paar Probleme, aber da kann ich später drauf kommen. Jetzt aber diese Konstanten hier, die sind nicht so schön. Also die waren nicht so gut on the fly zu berechnen. Das sind die Initial Hash Values. So, wie ich die losgeworden bin, das ist die gleiche Geschichte, wie ich den Quine losgeworden bin. Und zwar ist es so, dass diese SHA-Verfahren blockweise arbeiten. Das heißt, sie nehmen sich so einen Block von 1024 Bits, verarbeiten die zurück ein Zwischenergebnis, nehmen die nächsten 1024 Bits, verarbeiten die weiter zu einem neuen Zwischenergebnis und so weiter. Das heißt, das Verfahren macht immer hier so eine Pause. Pause, Pause. Hier so ungefähr, hier entspricht es dann ungefähr den Zeilenlängen, ganz grob. Genauer gesagt entspricht es sogar exakt einer Zeilenlänge. Und hier, genau an diesem Ende, plus Zeilenumbruch, ich glaube plus Quote. Genau, plus Beginning Quote. Da ist eine dieser Grenzen. Da ist gerade ein Block fertig gerechnet und es gibt ein Zwischenergebnis. Und dieses Zwischenergebnis, das muss ich mir nur merken. Das heißt, ich habe ein zweites Programm gehabt, das liegt hier vielleicht sogar noch irgendwo. Ich kann das mal kurz zeigen. Precalc habe ich das genannt. Das ist im Prinzip hier, seht ihr schon, ganz klar, so, da ist jetzt nichts mehr obfuscated. Das ist jetzt ist ganz grob zusammenkopiert, der Algorithmus, damit der hier halt irgendwie läuft. Und den habe ich dann so ein bisschen reingehackt, dass er mir zwischendurch meinen Wert ausgibt. Das ist ja nicht mein Wettbewerbsbeitrag, habe ich auch gar nicht eingereicht. Das ist nur so ein Hilfsgerüst. Jedenfalls, da habe ich eingehakt in der Berechnung, um mir den Zwischenzustand rauszuholen, denn der ist relativ klein. Das heißt, es gibt einen Zwischenwert und also es gibt den Initialwert, dann gibt es die ganzen Blöcke, die raufgerechnet werden und dann gibt es irgendwann einen Zwischenwert. Und dann kommt noch ein Block und das war fertig. Und das ist das, was hier passiert, letzten Endes. Das heißt, bis hierhin lasse ich extern die Prüfsumme berechnen, durch dieses Precalc. Hab dann den Zwischenzustand. Wo steckt der drin? Na hier, in diesem String. Da habe ich ihn dann reingeworfen. So, das Programm kennt ja diesen String, kann ihn mir also zerlegen und nimmt diesen String als Input, um den nächsten Block zu berechnen, denn den kennt es ja schon. So, das heißt, dieser String hat quasi eine Doppelfunktion. Einerseits enthält er quasi den vorberechneten Zwischenwert der Prüfsummenberechnung bis zu diesem Zeitpunkt. Und zum anderen ist er gleichzeitig als String die Datenmenge, die ich als nächsten Block darauf werfen muss. Das Einzige, was ich zusätzlich noch raufwerfen muss, ist dieses Double Quote, Semikolon, Zeilenumbruch. Die muss ich noch hier irgendwo im Programm verstecken, dass die da nicht irgendwo als String auftauchen. So, aber ich sag mal, so 3 Bytes, die kann man leicht irgendwo verstecken. Also das war dann nicht mehr das Problem. Und nachdem ich, und das ist dann sozusagen der nächste Block, der oben drauf gerechnet wird. Und ich habe das SHA-Verfahren, wollte ich ursprünglich sogar so weit reduzieren, dass ich quasi nicht diese große Schleife habe, die alle Blöcke nacheinander arbeitet, sondern nur noch einen einzelnen Block rechne. Nur für den Spezialfall, dass es der letzte Block ist. Hat nicht ganz geklappt, weil in Wirklichkeit kommen 2 Blöcke hinten dran. Es wird nämlich noch in dem allerletzten Block die Länge oben drauf gerechnet. Das war dann nicht mehr ganz so sauber, war nicht mehr ganz so schön, sonst wäre der Code nochmal deutlich kürzer geworden. Das andere Problem, auf das ich gestoßen bin, während ich dieses Programm geschrieben habe, ist, dass ich diese Primzahlen halt, diese dritten Wurzeln aus den Primzahlen errechnen musste. Da geht halt leider kein Double. Also man würde sagen, okay, include math.h, pow, mit einem Drittel als Argument, habe ich dritte Wurzel gezogen, fertig. Ist aber nicht. Warum? Weil ich 64-Bit Nachkommastellen brauche. Aber ein 64-Bit-Double hat nicht 64-Bit Nachkommastellen. Der hat irgendwie 53-Bit Nachkommastellen und der Rest ist dann eben der Exponent und noch das Vorzeichen. Das geht also nicht. Das heißt, hier muss ich ein bisschen Fixpoint-Arithmetik noch reinkodieren. So, das war dann halt auch ein bisschen hässlich. Hat aber letztendlich dazu geführt, dass das Programm noch umso konfuser wurde. Was es auch noch gibt, ist, dann habe ich mir gedacht, ja, wie ziehst du denn jetzt die dritte Wurzel? Naja, machst du es wie jeder Informatiker, der irgendwie eine Funktion umdrehen muss. Wir machen es auf die ganz blöde. Ich muss ja nur hoch 3 nehmen können. Und dann gucke ich so lange, bis ich es getroffen habe. So, und damit ich nicht zu lange suchen muss, mache ich halt eine Binärsuche. Dann kann ich in jedem Schritt quasi, kriege ich eine Nachkommastelle. Bei 64 Bits sind es quasi 64 Iterationen von dem Algorithmus. Das ist also kein Problem mehr. Jetzt muss ich aber hoch 3 nehmen können. Und da komme ich wieder an diese blöde Grenze ran. Selbst wenn ich mal sage, selbst wenn ich sagen würde, oh, ich habe jetzt ein 64-Bit-System und ich mache eine 64-Bit-Multiplikation, dann kriege ich ein 120-Bit-Ergebnis. Das macht mir zwar der Maschinencode mit, aber es macht C nicht mit als Sprache. Im normalen C-Standard gibt es erstmal keinen 128-Bit-Integer. Das sind Compiler-Erweiterungen in den neuesten Versionen der Compiler. Aber ich hatte den Anspruch, dass ich nicht allzu neue Compiler verwenden muss. Also muss ich in 64-Bit bleiben. Was bei einer Multiplikation aber heißt, ich kriege maximal eine 32-Bit-Multiplikation hin, weil das Ergebnis ja in 64-Bit reinpassen muss, sonst kann ich das Ergebnis nicht mehr gebrauchen. Das heißt, ich habe dann sozusagen wie mit mehrstelligen Zahlen gerechnet. Die ganze Arithmetik wurde nochmal komplizierter, dass sich sozusagen diese Formeln a plus b hoch 3 irgendwie ausmultiplizieren. Und diese ganzen Zwischenergebnisse muss ich auch aufpassen, dass ich da nicht, dass ich da Nachkommastellen abschneide, aber nicht zu viele. Letzten Endes ist es so eine ganz, ganz knapp verkappte, wie soll man sagen, Big Integer-Arithmetik, die da drin steckt, aber eben wirklich nur für diesen Spezialfall hingeschrieben. Was den Vorteil hatte, dass der Code dadurch noch ein bisschen konfuser wurde. So, und dann musste ich natürlich auch noch die Primzahlen hochzählen. Das habe ich aber auf die dümmste mögliche Weise gemacht. Also ich habe die ja wirklich hochgezählt, ein bisschen was rausdividiert und also keine Siebverfahren oder sonst was reinprogrammiert. Ich wollte ja nicht, dass das Programm zu groß wird. Es soll zwar konfus werden, aber nicht riesig. Deshalb habe ich mir auch bei den Primzahlen nicht so viel Mühe gegeben. Das sind irgendwie 1, 2 Hilfsfunktionen, die dann auch hier drin stecken in diesem Wust. Jetzt vielleicht noch das Gesamtergebnis. Wie habe ich das denn noch ein bisschen runtergedrückt? Ich packe hier mal ein paar Zeilenumbrüche rein, um das ein bisschen zu strukturieren. Im Wesentlichen seht ihr, dass ich hier einen Haufen Funktionen definiert habe. Und zwar, diese Defines hier helfen mir, Funktionen zu definieren. Das sind also nur Kürzel, um bestimmte Sorten von Funktionen zu definieren. Das hier ist zum Beispiel eine Funktion, f, ist eine Funktion, die im Wesentlichen eine Vorschleife über irgendwas durchlaufen lässt. Und dann habe ich ich habe ganz oft irgendwelche Vorschleifen im Code gehabt. Schon allein diese SHA-Berechnung war Vorschleifen. Diesen blöden String da am Ende zu dekodieren sind irgendwelche Vorschleifen. Die Primzahlensuche ist eine Vorschleife. Das sind alles irgendwelche Vorschleifen drin. Das könnt ihr auch daran sehen, wie oft der Buchstabe F dann nachher im Code auftaucht. Also hier natürlich dann der Verwirrungweiser habe ich das natürlich gleichzeitig als Parameter genommen. Aber hier unten spielt es keine Rolle hier. Und die Schleifen, die nicht exakt in dieses Vorformat gepasst haben, die habe ich einfach zurechtgebogen, dass die dahin passen, sodass ich dieses Makro möglichst oft verwenden konnte. Was dazu führte, dass das Code, dass das Programm auch relativ kurz wurde, also für das, was es tut, relativ kurz wurde. Im Nachhinein muss ich aber sagen, hätte ich SHA-256 genommen, hätte ich einen Haufen dieser Probleme nicht gehabt und das Programm wäre deutlich kleiner gewesen. Aber dadurch, dass es dieses Programm gibt, weiß ich genau, mit dem gleichen Dick mit SHA-256 kann keiner mehr ankommen. So, also dafür, ja, das ist eben diese Kontinuität. Man konkurriert ja immer mit allem, was die Leute davor geschaffen haben. So, ja, im Wesentlichen werden hier, wie gesagt, ein Haufen Hilfsfunktionen definiert. Und hier vielleicht noch ein interessantes Detail. Diese Hilfsfunktion, also der erste Teil, der erste Parameter ist der Funktionsname und dahinter kommt dann die Definition, dass das halt alles möglichst kompakt wird. Eine Idee hierhinter von diesem ganzen Zeug war auch, diese Funktionen sind eigentlich, diese Defines braucht man nicht, um den Code, also um eine Obfuscation des Codes zu erreichen. Das war wirklich nur, um den Code zu machen. Eigentlich, wenn man jetzt den CP-Prozessor rüberlaufen lässt und dann eben noch gut, das ist jetzt das, was inkludiert wurde, ist jetzt nicht so interessant. Die Includes werden ja auch alle aufgelöst. Sag mal hier, hier geht das Programm los. So, hier unser TypeDef anzeigen char, da geht es ja los. Hier seht ihr, im Wesentlichen ist es recht saubere, fast funktionale Programmierung. Also bis auf diese Vorschleife, die halt so imperativ auf den Array rumrennt, sind es im Wesentlichen Funktionen, die ineinander verschachtelt und aufgerufen werden. So, das ist also von der Warte her aus relativ sauberer Code. Da habe ich jetzt keine besonders dreckigen Tricks mit irgendwelchen Seiteneffekten oder sowas gespielt, aber musste ich ja auch nicht. So, das ist dann dieser Teil. Ja, hier sieht man so ein bisschen dann die Hauptschleifen von dem SHA-Algorithmus letzten Endes. Dieser String hier übrigens, das ist dann die Ausgabe letzten Endes der Hexziffern. Da wird halt die Prüfsumme nachher am Ende ausgegeben in Dezimal. Das war dann noch meine Vorschleife, die ich halt auch in diese Form gepresst habe, dass es halt ging. So, dann gibt es hier noch so ein paar Mini-Tricks. Ich weiß nicht, ob die jetzt so der Rede wert sind, aber ich habe es halt einfach eingebaut, weil es so üblich ist. Was weiß ich, ich vergleiche natürlich nicht, ich sage nicht, wenn E 15 ist, dann mache das und das oder wenn E ungleich 15 ist, mache das und das. Ich sage E minus 15, das ist entweder 0 oder minus 1 oder plus 1 oder minus 2 oder plus 2 oder irgendwas. Und das Fragezeichen sorgt ja dafür, wenn es 0 ist, dann ist es halt false, wenn es 1 ist, ist es true. Das heißt, jedes Ungleich kann man durch ein Minus letzten Endes ersetzen, zum Beispiel. So kann man ein paar Bytes rausholen aus der Programmgröße. Ja, ein paar andere Sachen sind jetzt noch ein bisschen mehr getrickst, um so ein paar Konstanten zu verstecken, aber ich glaube, da gehe ich jetzt mal nicht zu sehr ins Detail drauf ein. Ich würde da viel lieber weitergehen und ein anderes interessantes Teil zeigen, nämlich die, ich muss mal gucken, na gut, ich mache das mal live. Es gibt einen Gewinner, der hat es geschafft, das kürzeste C-Programm zu schreiben, ist auch in einer der älteren. Hat auch dazu geführt, dass ein paar Regeln verschärft wurden. Ein ganz bekanntes Programm ist das leere Programm. Das würde aber heutzutage längst nicht mehr akzeptiert werden, da braucht man keine Regel mehr für. Aber früher haben Compiler tatsächlich leere Dateien akzeptiert und dann Programme produziert, die nichts gemacht haben. Waren sogar Quines in dem Sinne. aber im IOCCC ist das Kleinste. Sorry, dass ich jetzt den Namen nicht aus dem Kopf weiß, aber was ist das? Das ist eine Variablendefinition. Den Typ durfte man früher weglassen, also eigentlich ist, wenn der Typ nicht angegeben ist, ist es ein Integer. So. Gut. Okay. Und die Main-Funktion durfte man früher weglassen. So. Das. Und es gibt noch eine Spezialkategorie von Programmen, das sind die sogenannten Einzeiler. Das ist eine Ausnahme von der Regel, wir wollen keine Warnungen sehen. Es gibt halt einige Gewinner, die, deren Programm in eine einzige Zeile passt. Und diese eine Zeile, die muss irgendwas tun. Also sonst ist es ein witzloses Programm. So, dann ist es ein nettes Programm, aber was soll es, wenn es nichts tut? Es muss irgendwas einlesen, irgendwas ausgeben. Und dieser ganze Kram ist in C in der Standard-EU drin, in der STD-EU. die muss man wenigstens inkludieren, wenn man keine Compiler-Warnung haben will. So, das macht natürlich keiner, weil ein Include muss auf einer einzelnen Zeile stehen. Ich kann nicht einfach sagen, irgendwie sowas hier und schreibe dann meinen Einzeiler weiter. Das geht einfach nicht. Oh ja, sorry. Ja, also wenn ich jetzt hier mein Programm weiterschreibe, das geht nicht. Das ist ungültiger C-Code. Ich müsste mindestens 2 Zeilen machen. Auf der anderen Seite, die meisten Compiler heute wie damals, wenn irgendwo ein Printf steht oder ein Scanf oder so, irgendwas, was aus dieser Standard-Library kommt, dann löst ja das Symbol schon auf. Der braucht dafür keine Prototypen-Definition, die hält er sich so nach. Das heißt, in dem Fall macht das ein paar Warnungen, aber kompiliert trotzdem. Und das ist das, worauf im Prinzip alle Einzeiler aufbauen. Deshalb ist man bei den Einzeilern im IOCCC ein bisschen relaxter, was diese Regel mit den Warnungen angeht. Aber andere Warnungen sollten da möglichst dann trotzdem nicht auftauchen. So, das wollte ich noch einschieben. Und dann möchte ich euch noch auf ein interessantes Teil der Webseite hinweisen. Das Ding wurde vor vielen, vielen Jahren, als die Grafikkarten noch nicht so gut waren, in Software-Rendering gerendert. Mit einem Spezialrenderer, also auch für damalige Zeiten, glatte Kugeln waren ein Problem, also zumindest wenn man sie mit Polygonen annähern wollte, das, wie man es heutzutage halt üblicherweise macht. Also hat er einen Raytracer geschrieben und dieser Raytracer hat die Strahlen berechnet, wie sie halt durch eine 3D-Szene fliegen, hat aber Kugelberechnungen durchgeführt. Also Schnitt von Kugel und Torus, von Kugel in Kugel und so weiter. Also einen etwas anderen Raytracer, als man ihn heutzutage verwendet, mit diesen glatten Dreiecken und Flächen und so weiter. Hat dazu geführt, dass es für damalige Verhältnisse ein sehr schönes Rendering-Ergebnis produziert hat. Und das Ding wurde dann als Obfuscated Mini-Programm eingereicht beim Wettbewerb und hat in einem Jahr gehört es zu den Gewinnern. Und seitdem ist das gerenderte Bild davon das Logo dieses Wettbewerbes. So, das wollte ich noch gezeigt haben. Und ich denke, damit habe ich jetzt genug Details vom Wettbewerb genannt. Kommen wir also mal zur Aussicht. Die 27. Runde 2020 des IOCCC beginnt morgen. Technisch gesehen begann sie schon im Dezember, aber ich weiß nicht, was für einen Sinn diese Zeitangabe hat, wenn das Submission-Tool erst morgen freigeschaltet wird. Keine Ahnung. So, die haben immer so komische Uhrzeiten. Ab dann wird das Submission-Tool freigeschaltet, ab dann kann man einreichen. Ja, macht mit, kann ich nur sagen. Es macht Spaß. Hier ist eine große Programmierer, Hacker, Kreativen, sonst da war Szene am Start. Ich bin immer wieder erstaunt, wie unbekannt dieser doch altehrwürdige Wettbewerb immer noch ist und wie wenig daran teilnehmen. Also zumindest so anekdotisch kenne ich Leute, selbst die ich kenne, die den kennen, haben da noch nie was eingereicht. Probiert es. Es macht wirklich Spaß und da könnt ihr es einreichen. Vielen Dank.
Vielen Dank für diesen unterhaltsamen, wahnsinnig coolen Vortrag. Ich glaube, ich habe ein bisschen einen Knoten im Hirn, ein paar Sachen muss ich mir nochmal angucken. Gibt es Fragen? Die Gelegenheit, ja.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe 2 Fragen. Die erste ist, habe ich das richtig verstanden, dass du sozusagen auch die initialen Konstanten durch diesen String in der letzten Zeile verschleierst, dass du die deswegen nicht mehr brauchst, weil die in der Vorberechnung drin sind?
Genau. Die sind Teil der Vorberechnung, genau wie der Quellcode-Teil davor. Mhm. Die braucht man dann nicht mehr.
Meine 2. Frage ist, hat die Jury dann erkannt, dass das halt so eine Scharberechnung ist? Also das, was du uns jetzt erzählt hast, die ganzen Techniken, wie du sozusagen die Verschleierung hervorgenommen hast, konnten die das nachvollziehen oder musstest du denen das dann erklären?
Da muss ich mal kurz, dazu gebe ich mal kurz einen Hintergrundeinblick in das, was passiert. Also es gibt, wenn man das einreicht, ich gehe mal zu meiner Submission. Der Ablauf ist im Prinzip der, man reicht seinen Quelltext ein, natürlich ohne diesen Dateinamen, ja, also checksum.c hieß er da nicht, Das ist ein Textfeld, wo man den reinpastet. Das ist die Ursprungsvariante, das ist nicht exakt die veröffentlichte. Komme ich gleich später dazu. Und man gibt Remarks mit rein. Und für dieses Programm sind meine Remarks recht ausführlich angegangen. Aber ich habe keine Ahnung, in welcher Phase der Bewertung die zurande gezogen wurde. Ich denke mal, im ersten Versuch werden sie schon versucht haben, das alles selbst rauszukriegen, was das Ding tut. Oder sie haben es einfach mal gestartet und dann ja gesehen, ja, da kommt eine Zahlenkolonne raus, was ist denn das? Eine Prüfsumme, wovon? Dann kommt man ja irgendwann drauf, was es tut. So, das heißt, also ich habe jetzt keinen Einblick in die Juryarbeit. Ich habe nur eben etwas spezielleren Einblick dadurch, dass alle, die gewonnen haben, zu einem gewissen Zeitpunkt angeschrieben wurden von der Jury und die Chance, sich gegenseitig kennenlernen durften und die Chance hatten, ihre Programme nochmal zu verbessern, also sozusagen aufzupolieren, bevor sie wirklich veröffentlicht werden. Da gehören solche Sachen drin wie, funktioniert unter 32-Bit nicht richtig oder SegFault auf einer ARM64-Architektur, so eine oder bei den und den speziellen Dateien wird der und der Bug getriggert. Kann man das noch fixen, ohne dass das ganze Ding kaputt geht? Und die Teilnehmer, also die Gewinner, durften sich auch gegenseitig fixen. Das heißt, man hat sich auch gegenseitig, meistens nicht Programmcode, eher so Rechtschreibfehler oder sowas in den Beschreibungen dann korrigiert. Weil ich sag mal so, durch meine eigenen Programme fällt es mir jetzt schon schwer, so wirklich bis ins letzte Detail durchzusehen. Obwohl es gerade mal ein Jahr her ist, dass ich die geschrieben habe. Und bei fremden Programmen stich genauso da wie jeder andere auch. Aber bei diesem Programm habe ich darüber hinaus eine recht ausführliche Beschreibung abgeliefert, die mit ein paar Korrekturen dann auch mit veröffentlicht wurde. Das ist sozusagen der Spoiler dazu. Und diesen Spoiler gibt es quasi immer. Also für jeden Beitrag. Und wenn wir jetzt mal in das finale Ergebnis reingehen, da gibt es hier die Remarks, so nennen die sich. Das ist dann Markdown-Syntax und so weiter, bla bla bla. Nee, halt, sorry, das war's nicht. Judges, genau. Da kommt dann noch Jury-Kommentare hinten ran. So, das ist das Jury-Kommentar zu dem Programm. Ja, genau. Ach so, wenn man das auf diese Weise hier übrigens ausführt, dann, egal, wird jetzt soweit. Also so viel dazu. Weitere Fragen?
Ich habe selbst eine Frage. Und zwar hatte ich in den Regeln gesehen, ganz kurz, als du diese durchgeskippt bist, dass die Autoren sozusagen eigentlich anonym einreichen, aber sich sozusagen sich selbst irgendwo mehr oder weniger obvious announcen.
Da, also eine ganz richtige Wege, die fehlt in meinen Folien. Oh, weia. Eine ganz wichtige Regel ist, dass die Jury nicht wissen will, wer eingereicht hat. Und zwar ganz besonders dann nicht, wenn es ein früherer Gewinner war. Das passiert recht häufig, wenn man die Historie durchgeht, gibt es gewisse Namen, die immer wieder auftauchen. Aber die Jury will halt nicht wissen, wer das ist. Also wirklich, wirklich nicht wissen. Deshalb haben sie als Regel festgelegt, wenn die auf irgendeine Art und Weise das offensichtlich wird. Und sei es auch nur durch irgendwelche offensichtlichen Stilmittel oder irgendwelche versteckten Hinweise in der Beschreibung oder so, dann wird der Beitrag disqualifiziert. Also da geht es wirklich, die wollen die wirklich anonym haben. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich da, das habe ich gar nicht erwähnt, mit zwei Programmen dieses Jahr sogar gewonnen habe, weil die halt völlig separat bewertet wurden. Also erst ganz zum Schluss wurden die anonymisiert und dann haben sie wahrscheinlich festgestellt, du bist ja selber, konnten halt nichts mehr ändern. Oder so ähnlich. Wobei es gab auch in den vergangenen Jahren, glaube ich mal, welche, die mit zwei gewonnen haben. Also ist jetzt nicht so die Ausnahme, aber war schon cool. Und die Jury ist auch auf Twitter. Das kann ich ja mal kurz. Falls jemand, das ist auch so ein bisschen, das ist aber jetzt kein exklusiver Einblick, sondern mehr so ein, Einblick, den jeder haben kann. Die sind halt hier auf Twitter, @IOCCC. Da kann man so ein bisschen sehen, wie die halt gewertet haben. Leider ohne Blick auf die Monitore, die haben sie gerade so hingestellt, dass man nicht drauf gucken kann. Aber dafür exklusiver Blick, was es zu essen gab. Ja, also da kriegt man so ein bisschen so einen Eindruck. Und ich gucke mal kurz. Hier, das ist so eine Übersicht, der 26. Ja, so, da haben sie mal nach Nationalität eben aufgeführt, wer da alles war. So. Ja, Germany halt nur einer. Leider. daran würde ich gerne was ändern.
Und ich hätte noch eine Frage, gibt es sozusagen auch ein Ranking unter den Gewinnern oder ist es einfach gewonnen ist gewonnen? Oder gibt es auch eine feste Zahl?
Also es gibt sowas Ähnliches wie ein Ranking. Also wenn ich ein Ranking machen würde, würde mein Beitrag da auf jeden Fall nicht ganz weit oben stehen, weil da viel coolere Sachen gewonnen haben. Aber ich will die halt nicht spoilern. Deshalb habe ich die jetzt halt nicht präsentiert, obwohl die sicherlich noch viel genialere Präsentationen gewesen wären. Das hier ist eine recht, das ist eine recht langweilige Auflistung. Da sind sie einfach nur alphabetisch irgendwie aufsortiert. People who have won. Und da gibt es so eine Art Pseudokategorien immer. Most Functional Interpreter zum Beispiel, Best Use of Flags und so weiter. Halt, das ist. Und die sind aber jetzt hier gerade leider nicht nach Jahr sortiert. Das ist immer so ein Ding. Wenn man mal ad hoc auf der Seite was sucht, dann ist die dann doch nicht so übersichtlich. Ich guck mal, ob ich irgendwo noch mal hier die 2019er, die müsste das. Nee, die ist hier, who won? Ja. Okay, wo wir in Team Obfuscation wären. Most need of white space. Dann most in need of white space. Da sieht man halt, dass es so quasi Kategorien gibt. Meine Kategorie war das eine Best Small Program. Das ist das, was ich hier nicht vorgestellt habe. Und dann gab es das most self-aware. Das war dann... ja, das war meine Kategorie. Mein persönlicher Favorit ist, als Game of Life-Fan hätte es eigentlich das hier sein müssen, aber es kommt noch was Cooleres. Wo war das? Ich finde es nicht mehr. Schade, ich finde es nicht mehr. Ich glaube, das war der Text-Scrambler. Mein persönlicher Favorit ist ein sehr, sehr kurzes Programm, das ob trotz seiner Kürze ganz abgefahrenes Machine-Learning-Zeug macht. So, wo man sich denkt, wofür braucht man so fette Grafikkarten und große Frameworks? So. Das geht mit erstaunlich wenig Code auch. Muss man aber sehr lange laufen lassen, irgendwie ein paar Stunden, bis da was Vernünftiges rauskommt. Wahrscheinlich war es das Most Alphabetic, aber ich... Nein, das war es auch nicht. Ich bin gerade ein bisschen konfus.
Ist okay, ist auch mal schwierig, wenn man direkt vor dem Beamer steht und das alles riesengroß hat.
Ja, das ist nicht so leicht.
Und alle einem zugucken. Gibt es noch weitere Fragen? Oder sind alle so mindblown?
Ja. Gerne.
Das ist jetzt ein Wettbewerb. Ist das sowas wie Olympia oder wie kann man das vergleichen jetzt mit anderen Hacker-Wettbewerben oder...
Ja. Oh, Olympia, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. wie gesagt, der Wettbewerb zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass der so eine lange Geschichte hat und so eine lange Tradition. Das ist eigentlich das Hauptaugenmerk, so die Kultur sozusagen dahinter. Die Sprache ist ja auch eine alte, die aber immer noch viel verwendet wird. Die Tricks sind noch längst alle nicht ausgelutscht, wie man jedes Jahr sieht. So, jedes Jahr konkurriert mit allen Beiträgen da aus den Vorjahren und trotzdem schaffen es die Leute immer wieder einen draufzusetzen. Oft gibt es auch Querreferenzen zu älteren Beiträgen, wo die das quasi aufgegriffen haben, aber nochmal in so viel besser, dass es dann wieder erneut zum Gewinnen gereicht hat. Solche Dinge gibt es hier halt und die machen den Wettbewerb eigentlich sehr, sehr interessant und lebendig. So, und ich glaube, was den Programmieranspruch angeht, ist das nicht viel anders als andere Programmierwettbewerbe. Das sind halt die Kriterien, nach denen man sein Programm dann optimiert, sind dann ein bisschen andere. Man versucht es halt nicht besonders schnell zu machen, sondern irgendwie besonders klein und besonders konfus. Und Speicherbedarf darf gern ein bisschen explodieren und so, wenn es dafür noch ein bisschen kürzer oder noch ein bisschen konfuser wird. So, das ist dann, also die Kriterien sind ein bisschen andere, aber die Techniken, die man anwendet, sind genau dieselben. Also natürlich habe ich mit einem großen lesbaren Programm angefangen, das immer weiter verkleinert und so weiter. So wie halt andere auch fangen mit irgendwie einem Skelett und das dann immer weiter austarieren, Sachen hinzufügen, Sachen entfernen, Sachen aufsäubern und so weiter. Nur dass eben das Aufsäubern hier ein bisschen anders aussieht, als ich es auf Arbeit machen würde.
Wir haben hier noch eine Frage.
Wie viele Einreichungen gab es denn da? Gibt es da eine Statistik über die Jahre? Ist das bekannt?
Das ist genau wie mit den nicht veröffentlichten. Die Jury sagt das absichtlich nicht. Sie sagen noch nicht mal, wie viele Wertungsrunden sie haben, weil man daraus ja auch Schlüsse ziehen könnte. Also leider nein.
Genau. Die leben Obscurity bis durch.
Also ich kenne auch nur die anderen Gewinner, die jetzt auch öffentlich geworden sind. Die kannte ich halt schon ein bisschen eher. Aber viel mehr Zusatzwissen habe ich ja auch nicht.
Noch eine Frage? Nicht? Bist du noch ein bisschen da, falls noch jemand ein bisschen reden oder diskutieren möchte oder sich das nochmal vielleicht im Detail erklären, die eine oder andere Stelle? Könnte ich mir vorstellen. Ja, damit vielen, vielen Dank nochmals für den tollen Vortrag und für das fleißige Beantworten der Fragen und nochmal eine großen, ich muss hier rüber, super, damit nochmal einen großen Applaus für Volker, vielen Dank.
Danke.
Und damit verabschieden wir uns und ich hoffe, ich sehe euch alle nächsten Monat wieder zum Datengarten 107, wo ich schon wieder das Thema vergessen habe, aber wir haben einen, es wird einen geben, also bleibt einfach, folgt auf uns auf Twitter, da announcen wir es, signed up auf unserer Announcement-Seite, nicht Seite, so ein Blödsinn, E-Mail, da kommt auch wirklich nichts außer einmal im Monat die Info, welches Thema wir haben und alle Info findet ihr bei uns auf der Webseite berlin.ccc.de. Und damit einen schönen Abend.